lege ich noch die entsprechende CD ein. Hier sehen Sie etwas von dem Kampffeld, von dem wir hier die ganze Zeit reden. Die Sache ist die, dass das ein Produkt ist, relativ spät in der Entwicklung Beginns der philosophischen Untersuchungen. Also es sind noch nicht wirklich die philosophischen Untersuchungen, die damit beginnen, sondern es ist das Manuskript 114, wie Sie dort sehen, das sogenannte große Format, das als ein Versuch, das Big TypeScript zu überarbeiten und zu einem Buch zu kommen, angefangen worden ist, das aber nur einige, also ich glaube, wie viel hat es? Eben 40 Seiten hat es, und dann bricht es ab, und auf der letzten Seite dieses Big TypeScripts sehen Sie eine neue Version, eine angereicherte Version dieser Augustinus-Stelle, auf die ich noch extra zurückkommen werde. Aber vergessen Sie das jetzt mal. Ich wollte es Ihnen eigentlich im Manuskript zeigen, also im Faksimile, habe das aber nicht so leicht. Dafür gehen wir also jetzt hier mal zurück. Dieses 140er, auf das ich noch ausführlich zu sprechen kommen werde, ist hier unten, dieses Manuskript hier. Wir sind aber noch immer im Katalog Item 111 und eigentlich noch davor, weil ich mich ja mittlerweile etwas festgebissen habe in einer Erörterung, die uns zurück an den Ort des philosophischen Traktates bringt. Und der Zweck dieser Erörterung besteht also darin, Ihnen einen Rahmen zu zeichnen, innerhalb dessen man sagen kann, dass die Beginnpassagen der philosophischen Untersuchungen eigentlich auf eine sehr, sehr überraschende, wenn auch verdeckte und durch vielfältige Umarbeitungen natürlich modifizierte Wiederaufnahme zentraler Begriffe des Traktates sind. In dieser Demonstration möchte ich heute ein bisschen noch weiter fortfahren. Das heißt, wir werden uns noch immer schwerpunktmäßig mit dem Traktat beschäftigen, aber schon im Hinblick, also ein bisschen avancierter auf die Augustinusstelle im Vergleich zu dem, was ich das letzte Mal gemacht habe. Eine kurze Art und Weise, das zusammenzufassen, worum es mir da gegangen ist, könnte man so formulieren, dass man sagt, jemand, der die Abbildtheorie des Traktatus das erste Mal beschrieben bekommt, hat in der Regel eine gewisse Bereitschaft, findet eine Attraktivität in der Formulierung, dass wir uns Bilder der Tatsachen machen und dass wir uns die Welt abbilden. Die Bereitschaft, die da drinnen liegt, übersieht allerdings eine wichtige Schwierigkeit, die sich damit verbindet, und das ist, dass des Weiteren gesagt wird, Bilder sind auch unsere Gedanken sind eben Bilder und auch unsere Sätze sind Bilder. Nun ist die Schwierigkeit die, dass man dagegen einwenden kann, Bilder behaupten nichts. Eigentlich eine sehr einfache Schwierigkeit, die man selten hört in dem Zusammenhang, die aber vom Wittgenstein in diesen Juli 31 Bemerkungen wieder aufgenommen wird. Man könnte es pointiert und zugespitzt eigentlich so sagen, wie konnte man überhaupt zur Auffassung kommen, wieso kommt man überhaupt so leicht zu der Bereitschaft zu sagen, dass wir die Welt abbilden mit Bildern, wo Bilder doch genau und gerade ein Mittel sind, sehr freizügig mit der Welt umzugehen, sagen wir mal so. Also Einbildung, Fantasiebilder, all das ist doch eine Charakteristik, die wir mit Bildern verbinden und die genau nicht dazu passt, dass es Abbildung, dass es Abbildung gibt, und zwar Weltabbildung. Das heißt, die Schwierigkeit besteht darin, dass man in diesem quasi wissenschaftlich motivierten, auf dem Low Level von Forschung und Wissen orientierten Traktatus-Kontext Bilder als sowas wie Fotos, sowas wie 1:1 Wirklichkeitsdarstellungen nimmt, weil Gedanken, also weil Behauptungen, weil Sätze, weil wissenschaftliche Sätze die Welt darstellen wollen, man aber der Auffassung sein kann, dass Bilder doch eigentlich etwas etwas viel Freizügigeres sind, was da nicht so mit hineinpasst. Und die Schwierigkeit, in die sich Wittgenstein eben in den Manuskript 111 Überlegungen hineinarbeitet, ist nun die Schwierigkeit genau die, dass er auf der einen Seite sagt, Sprache als wirklichkeitsbezogene Sprache, die muss eine Verankerung haben in der Welt. Das muss also in einer gewissen Weise verlässlich und eindeutig sein, worum es da geht. Ich hatte das letzte Mal das Beispiel vom Bernabeu-Stadion genannt, nicht? Das Bild von einem Stadion, von dem ich nicht weiß, welches Stadion es ist, ist ja durchaus denkbar, aber das ist gerade nicht das, womit wir in der Wissenschaft zu tun haben. In der Wissenschaft wollen wir prototypisch jetzt einmal gesagt wissen, wie es ist. Wir wollen wissen, welches Stadion das ist, und das Bild allein leistet uns das nicht. Das ist die Variation von dem, was er hier mit der Krönung von Napoleon sagt, nicht? Wir können da sehen, einen Typen im Mantel, der ein bisschen klein ist oder sonst was, und wir können vielleicht sagen, dass na, irgendwas geht da Feierliches vor sich, aber dass das die Krönung von Napoleon ist, ist in dem Bild nicht drinnen. Das müssen wir dazu sagen, sagt er, ne? Um es wissenschaftlich betrachten zu können. Wenn wir das aber dazu sagen müssen, damit es eine Behauptung wird, dann fragt sich, was ist an dem Bild noch hinzuzufügen, damit es zu dem Zweck dient, den wir haben wollen, nämlich zur Erläuterung der wissenschaftlichen Weltsicht. Ich habe Ihnen, das ist jetzt schon 14 Tage her, auch im Traktatus genannt die terminologische Situation, in der wir sozusagen rankommen im Traktatus, soweit wir rankommen an dieses Problem. Und diese terminologische Situation ist die, dass das Bild eben die Fühler bis zur Wirklichkeit ausstreckt, dass es dass es nicht nur eine Form hat, nicht nur eine Gestalt hat, sondern dass es auch suggeriert, wie diese Gestalt denn zur Welt passt. Und ich hatte das letzte Mal auch schon genannt, dass zu diesem Fühlerbild, also die abbildende Beziehung, das ist 2:15:14, abbildende Beziehung besteht aus den Zuordnungen der Elemente des Bildes zu den Sachen. Diese Zuordnungen sind gleichsam die Fühler der Bildelemente, mit denen das Bild die Wirklichkeit berührt. Und dann hatte ich noch gesagt, und das passt sehr gut mit der Vorstellung vom Maßstab zusammen. Da stellt man sich eben so vor, dass man den Maßstab hat und von diesem Maßstab, der Maßstab, das Bild als Modell, das Bild als der Maßstab, gibt vor, was es ist, das dem Bild entspricht. So ähnlich wie diese Stange mit dem einen Meter draufgeschrieben vorgibt, dass das Stoffstück, dass den Fühlern, die Fühler sind die Markzeichen, nicht, die vom Maßstab quasi ausgehen, und mit diesen Fühlern greift der Maßstab in das Stoffstück hinein und definiert quasi ein Meter Stoff auf die Art und Weise. Und ich hatte schon darauf hingewiesen. Gestern habe ich es noch einmal in der Hegel-Veranstaltung gesagt. Das ist eine unakzeptable Vorstellung von Maßstab. Auch nach Wittgenstein, nach dem späteren Wittgenstein, der kommt dann drauf, dass das eine völlig unakzeptable Vorstellung von Maßstab ist. Denn, sagt er in den philosophischen Untersuchungen, ich habe es jetzt nicht da, diese Art von Maßstab ist ein totes Ding. Ich kann noch so viele Stecken an noch so viele Stoffe dranlegen, drüberlegen, drunterlegen, was weiß ich. Niemals wird der Stecken den Stoff messen, wenn nicht was geschieht mit dem Stecken. Und was mit dem Stecken geschieht, das ist das Verfahren der Maßstäblichkeit. Und das ist das eigentlich, worum es geht. Anders gesprochen, unter Maßstab ist assoziiert von vornherein diese Form von Normativität. Eine Normativität des, die Fühler greifen woan, nicht? Also man kann, wenn man sagt, Fühler greifen wohin, dann stellt man sich das ein bisschen so vor wie, wie Sensoren zum Beispiel oder wie, wie Haken. Fühler greifen so hin, wenn man ein Bild aufhängt, nicht? Hat man Nägel und man kann sagen, die Wand ist bereit dazu, dass sie das Bild an dieser Stelle aufgehängt kriegt, weil sie dort Nägel hat und wo diese Befestigungsmöglichkeiten sind, dort hängt man dann das Bild rein. Also das ist die naturalistische Vorstellung von Fühler. Fühler ist ja, das Bild der Fühler ist ja eine naturalistische Vorstellung. Das ist aber nicht die, dass diese naturalistische Vorstellung, dass es hier, wo hänge ich das Bild auf? Na, ich hänge das Bild eben dort auf, wo die Nägel hängen. Wo versuche ich einen Durchgang durch den Strom zu finden? Na, dort, wo die Brücke ist. Solche Sachen. Wichtig an diesen naturalistischen Vorstellungen ist, dass die nicht normativ sind. Ich muss das Bild, kein Mensch sagt mir, dass ich das Bild dort aufhängen muss, wo die Nägel sind. Insofern sind die Nägel, sind diese Fühler kein Maßstab, sondern sind halt eine Gelegenheit. Es ist praktisch, das so zu machen. Die ganze Vorstellung von Maßstab überformt das, was zwischen diesen beiden Bereichen ist, jetzt nochmal mit einem Sollensanspruch. Und dieser Sollensanspruch, das ist der langen Rede kurzer Sinn, dieser Sollensanspruch kann nicht darin letztlich verankert werden, dass es auf der einen Seite eine Andockmöglichkeit gibt, eine Möglichkeit anzudocken, dass der Maßstab, dass es ein Holzstück gibt, das sozusagen in der Praxis sich dazu eignet, bestimmte Messungen durchzuführen, ist nicht die Garantie dafür, dass diese Messungen, dass es überhaupt Messungen sind und dass diese Messungen erfolgreich durchgeführt werden. Dieses Holzstück ist, auch wenn es ein Meter lang ist, auf immer neue und also immer neu und andere Art und Weise zu verwenden. Darum liegt es nicht im Holzstück, kurz gesagt. Nun ist die Frage, wenn wir sie so in den Traktat hineinlegen, ist nun eben die Frage, naja, und was meint der Wittgenstein jetzt mit diesem, wie es im Traktatus geht? Was meint der Wittgenstein damit, dass die Fühler des Bildes bis zur Wirklichkeit reichen? Wie sollen die denn das machen? Also das Abgebildete ist nicht drin im Bild, sondern nur die Projektionsbeziehung, aber das ist sozusagen die interne Frage. Wenn ich jetzt das Abgebildete im Bild nicht drinnen habe, wie schafft es denn dann das Bild bis zu der Beziehung zu kommen? Wie ist es denn, ist es denn nicht möglich, und das ist der skeptische Einwand in dem Zusammenhang, nicht? Ist es denn nicht möglich, diese Abbildungsbeziehung quasi zu täuschen, und so sehr das Bild die Fühler ausstreckt, diesem Bild ein anderes Abgebildetes zu unterschieben, auf das ich sozusagen zwar so betrachten kann, dass ich sage, okay, ja, das ist das Abgebildete von diesem Bild. Die Fühler passen alle, aber trotzdem will ich sagen, es ist nicht das, was ich geglaubt habe, dass es abgebildet ist. Also ich habe eine bildliche Form. Die bildliche Form suggeriert, dass etwas abgebildet wird, aber ich kann das, was damit suggeriert wird, möglicherweise austricksen. Ich kann mit derselben Form, die ich hier habe, was anderes austricksen. Also zum Beispiel, um es beim Bernabeu-Stadion zu lassen, das ist eine lange, weite Geschichte, die höchst spannend ist, die in die Modelltheorie zum Beispiel reingeht und solche Sachen. Aber bleiben wir beim simplen Stadion. Ich kann quasi ein Bild vom Bernabeu-Stadion haben. Und dann, was mache ich damit, wenn jemand ein Stadion gebaut hat, das aus der Perspektive des Bildes genauso ausschaut wie das Bernabeu-Stadion, aber hinten ist ganz anders oder sowas Ähnliches. Ich meine, damit habe ich offensichtlich irgendwo den Touch verloren, den Touch mit der Wirklichkeit, zwischen Bild und Wirklichkeit. Ne? Die Fühler des Bildes reichen alle dorthin, wo das Bernabeu-Stadion abzubilden ist, aber trotzdem ist das Bild in einem anderen Verständnis nicht das Bild des Bernabeu-Stadions. Mit dem Problem muss ich operieren. Und das ist sozusagen eine fundamentale Challenge, das kann man jetzt verallgemeinern, für Repräsentationstheorien überhaupt natürlich. Das lag jetzt auch in meinem Hinweis darauf, dass das eine Sache der mathematischen Logik und der Modelltheorie ist zum Beispiel. Und ich möchte Ihnen, um diese Sache also möglichst deutlich, ja, vorher will ich noch was anderes sagen und dann, um Ihnen diese Sache möglichst deutlich zu machen, in schöner Breite ein bisschen näher auf einen Artikel eingehen von der Donna Summerfield in The Cambridge Companion to Wittgenstein, in dem sie behandelt Fitting versus Tracking, Wittgenstein on Representation. Das wird diese Thematik nochmal ganz genau uns vor Augen führen. Und bevor ich das sage, will ich es noch vorher motivieren durch einen Hinweis, der jetzt auch sich zurückbezieht auf vor 14 Tagen, damit Sie wissen, wo wir sind und wo das Ganze im wittgensteinianischen Kontext überhaupt drinnen steht. Ich hatte Ihnen da vorgestellt, dass der Wittgenstein sich die Frage stellt, Bilder können doch irgendwie diesen Freiraum haben. Das war das, was ich ausdrücken wollte mit Bilder behaupten doch nichts auf die einfache Art und Weise. Und insofern sollten sie sich doch nicht eignen können für eine Verwendung in der Sprachlogik nach den Voraussetzungen des Traktatus. Denn in den Voraussetzungen des Traktatus ist es so, dass das, was die Philosophen, den Wittgenstein speziell interessiert, was die Logik interessiert, ist nicht, was man, ist sozusagen nicht dieser Freiraum, ist nicht das Ausfransen, sondern was die Logik interessiert, ist, was sind die Möglichkeiten, unter denen Repräsentation überhaupt möglich ist und nicht, ob etwas, was de facto was repräsentiert oder nicht. Also das Bernabeu-Stadion vergiss mal, sagt er, es geht darum, was sind die Möglichkeiten dafür, dass wir Stadien oder überhaupt abbilden können. Und an der Stelle sagt er, eben sich selber erinnernd an den Traktatus, das Charakteristische an der Sprache ist, dass sie alles voraussehen können muss und es kann keine Sprachmöglichkeit erst ad hoc gegeben werden. Also man kann sozusagen nicht herumprobieren mit den Möglichkeiten, wo passt denn in der Logik nämlich, wo passt denn unser Bild. Man kann eben nicht mit dem Bild in der Hand durch die Welt gehen und schauen, ob man irgendwo was finden wird, wovon das ein Bild ist, und dann sagt man, ja glücklich, jetzt habe ich es gefunden. Das ist eine empirische Verfahrensweise, das ist nichts, was in der Logik funktioniert. Die Logik besteht eben, die Logik beschäftigt sich eben damit, dass man dass man die Bedingungen davon untersucht, wie Bilder so funktionieren können, dass ich in der Welt herumlaufe und mir etwas Entsprechendes suche. Das ist diese Geschichte mit dem Ad hoc. Ich habe dieses Ad hoc, die Logik ist quasi nicht ad hoc, habe ich damit konfrontiert, erinnern sich, das ist auch schon 14 Tage her, dass ich sie darauf hingewiesen habe, dass der Wittgenstein am Ende der Zweierfolge, das ist der letzte Satz vor Punkt 3, am Ende der Zweierfolge diese kurz angesetzte Aussage macht, ein a priori wahres Bild gibt es nicht. Wenn ich also, und da habe ich sozusagen jetzt das Problem wieder, ich habe ein Bild und Bilder können nicht a priori wahr sein. Was heißt das? Das heißt, das wird noch deutlicher, das wäre noch, wird noch deutlicher, eine Seite drauf quasi, in dem Kontext, in dem er von Gedanken redet und darüber redet, dass Gedanken eben bestimmte Art von Bildern sind. Und in diesem Kontext sagt er übrigens auch, das kann ich vielleicht hier in Klammern einfügen, weil es da im Zusammenhang mit dem Satz und mit dem Gedanken dasselbe Thema, das ich im Zusammenhang mit dem Bild ihm schon vorgestellt habe, nochmal wiederholt. Zum Satz gehört alles, was zur Projektion gehört, aber nicht das Projizierte. Die Möglichkeit des Projizierten, aber nicht das Projizierte selbst. Das ist dasselbe Motiv, nicht, wie das andere Motiv. Zum Bild gehören die Fühler, aber nicht das, worauf die Fühler zeigen. Das macht sozusagen die Parallele zwischen Satz und Bild aus an dieser Seite. Und wenn ich das jetzt hier so gesagt habe, ist an der Stelle klar, das erkenntnistheoretische Problem, wie Sätze über Wirklichkeit Aussagen treffen können, wird an dieser Stelle sehr, sehr greifbar als das Problem, wenn ich einen Satz habe und den Satz als wahr behaupte und damit doch sagen möchte, es ist so, und gleichzeitig der Satz ein Bild ist, der das niemals mit einschließt, was so ist, dafür ist es ja ein Satz, dafür ist es ein Zeichen und nicht das Bezeichnete. Wenn das so ist, dann habe ich die erkenntnistheoretische Schwierigkeit, dass Sätze das Projizierte, das Intendierte eben genauso wenig enthalten wie Bilder und dass ich mich dann fragen muss, wie kann ich derer aber sicher sein? Wie kann ich jetzt das Inhalt dessen, wovon ich sage, dass es wahr ist, sicher sein? Und hier sagt der Wittgenstein etwas ganz Instruktives in diesem selben Zusammenhang, was den Satz eben auch jetzt nochmal zurückbezieht auf das, was wir über Bild gesagt haben. Das ist 304. Ein a priori richtiger Gedanke, Sätze sind der Ausdruck von Gedanken, kann man an der Stelle vorläufig mal parallel führen. Ein a priori richtiger Gedanke wäre ein solcher, dessen Möglichkeit seine Wahrheit bedingt. Das heißt, ich kann an der Stelle kann ich einen Gedanken fassen, und dass ich ihn überhaupt fassen kann, dass das ein Gedanke ist, enthält schon die Garantie dafür, dass es eine Wahrheit, dass er eine Wahrheit wiedergibt. Das ist quasi die Maximalforderung. Das ist das, wovon die Philosophinnen immer träumen. Nicht immer, also das wollen wir doch mal gleich relativieren, aber ein sehr, sehr attraktiver Trauminhalt für Philosophinnen, sagen wir mal so, ist, dass man, indem man denkt, schon bei der Sache ist, um es
einfach zu sagen. Nicht? Dass man, also man hat ein Verständnis von Denken und man hat ein Verständnis von Sache. Von unter Denken versteht man die Freiheit zu manipulieren, die Freiheit zusammenzustellen, auch zu gestikulieren. Also Denken hat zu tun mit menschlicher Freiheit und alternativen Bildung. Und Sache hat nichts zu tun mit, zunächst einmal, mit alternativen Bildung. Sache ist ein Realitätsprinzip. Sache ist das, was, wovon man reden, worauf man sich einigen kann, das sind Gegebenheiten, sind Fakten, sind Themen und Sachverhalte, in einem durchaus einem Normalverständnis, nicht? Und im Normalverständnis klafft es nun auseinander, indem man und zwar klafft es so ähnlich auseinander, wie ich es gerade jetzt beschrieben habe, zwischen Bildlichkeit und Sachbezug, nämlich dass man sagt, es gibt auf der einen Seite eine Verbindlichkeit dafür, sich an etwas orientieren zu müssen, was halt so ist. Und auf der anderen, das wäre ja der Sachbezug, das ist das, worum es geht, worauf man sich berufen kann, was man einklagen kann, worauf man sich berufen kann zum Beispiel in der Konversation. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Freiraum der Bildgestaltung. Und der ganze Zweck dieser Unterscheidung besteht natürlich darin, dass man da eine Mobilität zwischen den beiden in die Wege leitet. Das ist die Glorie der Theoriebildung zunächst einmal. Ich muss nicht einfach immer alles nachplappern, was ist. Ich muss nicht einfach immer nur Behauptungen produzieren, die auf irgendwas zutreffen, sodass alle Leute sagen, ja, ist eh brav, was du gemacht hast, ist eh richtig. Sondern ich kann denken, und das heißt, ich kann mir Alternativen vorstellen, ich kann mit Sätzen so umgehen, dass ich nicht dem direkten Bestätigungs- und Verifikationsgebot unterliege. Und diese Freiheit der Alternativen ist einerseits die Glorie der Philosophie, dass man diese Alternativen hat, und andererseits natürlich auch die Schwäche, die Sie alle kennen, wenn wir sagen, das kannst du ja leicht vorstellen, aber die Wirklichkeit ist anders. Diese Situation wollte ich nur kurz in Erinnerung rufen, für das, was ich jetzt sozusagen angesprochen habe als Trauminhalt, weil der Trauminhalt der Philosophinnen besteht jetzt eben darin, dass diese Unterscheidung, die man zwar im Hintergrund hat, trotzdem nicht gelten möge, sondern dass man, indem man denkt, alleine schon bei der Sache ist. Also das heißt, dass ich solche Bildhaftigkeiten, Bildgestaltungen befolge, dass ich mich ihnen auf sie einlasse, dass ich darin schon eine sachliche Begründung habe und nicht erst suchen muss. Das wäre doch schön, nicht? Das wäre doch, das, darum habe ich gesagt, das ist die Maximalforderung. Und ich bin in dem, was ich dieses Semester mache, bin ich ja sozusagen schwer in auf Kurs dieser Maximalforderung, weil der Hegel ist berühmt und berüchtigt dafür, dass er genau das in der Philosophie durchzusetzen versucht. Und wie ich feststelle, ich habe es ahnungsweise schon gewusst, aber hier ist es jetzt mir selber noch ein bisschen neu, aber im Tractatus ist es in etwa dasselbe Problem. Und ein Gedanke, der a priori, so wie es heißt, ein Gedanke, der a priori die Möglichkeit, dessen Möglichkeit a priori seine Wahrheit bedingt, der wäre das genau. Und jetzt kann man aber zurück zu Wittgenstein und zum Bildbegriff noch eine Anmerkung dazu machen auch. Es geht ja, man kann ja sozusagen leicht reden, indem man sagt, okay, was kostet mich ein Gedanke? Was heißt überhaupt Gedanke? Gedanken kann man durch viele fassen. Und ich kann mir sozusagen vieles denken, und wenn ich mir vieles denken kann, dann wird vielleicht auch etwas darunter sein, was stimmt. Wie schaut denn das, und das vielleicht von vornherein stimmt, das wäre doch nicht undenkbar. Wie sieht denn das aus mit den Bedingungen dafür, dass etwas ein Gedanken ist? Und an der Stelle ist der Wittgenstein sehr definit und das ganze Projekt des Traktatus lässt sich so beschreiben, dass er Folgendes versucht, dass er sagt, ich gebe dir, mein Ziel ist es, Bedingungen anzugeben, unter denen du Bilder artikulieren kannst, und das heißt gleichzeitig auch Sätze formulieren kannst, die, wenn du sie diesen Bedingungen entsprechend formuliert hast, nicht sinnlos sein können, die auf die Welt zutreffen müssen. So kann man es mal vorsichtig formulieren. Ich gebe dir Regeln, wenn du dich nach diesen Regeln hältst, kannst du keinen Unsinn, kannst du keinen Unsinn formulieren. Es kann sein, dass das, was du sagst, nicht richtig ist, de facto. Da muss man zuschauen. Ob das de facto richtig ist oder nicht, muss man zuschauen. Aber dass du einen Unsinn gesprochen hast, dass du etwas gesagt hast, was nicht in der Welt möglicherweise verwirklicht werden kann, das ist ausgeschlossen, wenn du meine Bedingungen erfüllst. Das heißt, und wenn du etwas sagst, was nicht in der Welt seine Bestätigung finden könnte, dann, das ist die Kehrseite von der Geschichte, dann sage ich dir jetzt, das ist kein Gedanke. Das ist ein nutzloses Wortgemisch. Du hast keine Möglichkeit, in dem Wittgensteinschen Voraussetzungsrahmen, hast keine Möglichkeit, Gedanken zu formulieren, die nicht auf die Welt zutreffen könnten. Und jetzt, wenn wir das so sehen, wenn wir das sozusagen im Blick haben, ergibt sich eine sehr wichtige Perspektive auf diese Frage, was ist jetzt dann da a priori und inwiefern kann man in der Logik a priori, inwiefern hat man diese a priori Garantie? Die a priori, ich habe in der Beschreibung selber jetzt schon gesagt, was die Logik nicht kümmert und was sie auch nicht leisten kann, ist, dass sie einfach nur die Wahnsätze sagt. Ob ein Bild wirklich der Welt entspricht, ist etwas, was man im Einzelnen dann herausfinden muss. Das ist der Sinn davon, dass man sagt, es gibt kein a priori wahres Bild. Bilder, das ist die eine Richtung, ne? Bilder haben immer Fühler und nicht das Gefühlte dranhängen. Man muss immer schauen. Man muss da immer, das ist eine Frage der Erfahrung, schlicht und einfach. Zweitens aber gibt es die Betrachtungsweise, die in dem drin liegt, was ich jetzt beschrieben habe, mit die Logik kümmert sich darum, die Regeln an die Hand zu geben, unter denen du überhaupt nur etwas Sinnvolles sagen kannst. Das ist jetzt so, diese Regeln für Sinnhaftigkeit, die garantieren dir nicht irgendeinen einzelnen Sinn, aber sie garantieren dir, dass du das Spektrum des möglichen Behauptbaren in der Welt abdecken kannst. Und in einer gewissen Weise ist man versucht zu sagen, die Logik sagt doch etwas a priori, nämlich sie sagt dir a priori, wie die Welt aussehen kann und sie sagt dir a priori, welche Sätze du sinnvoll äußern kannst, und das heißt gleichzeitig, welche Sätze überhaupt die Kapazität, also was über welche Sprachausdrücke, so Sätze ist schon falsch, welche Sprachausdrücke überhaupt die Kapazität haben, die Welt möglicherweise zu beschreiben. Das sagt sie dir a priori. Und insofern könnte man sagen, sie zeigt dir grundlegende Features der Welt, ganz grundlegende Features, die dafür Bedingung sind, dass du, wenn du diese Features in Sätzen widerspiegelst, etwas Sinnvolles, und das heißt etwas, was wahr oder falsch sein kann, obwohl es weder das eine noch das andere sein muss, sagen kannst. Also sozusagen Logik als die Abbildung solcher Basisfeatures der Welt. Das ist etwas, was a priori geleistet werden kann. Und die große Frage, die sich jetzt an dieser Stelle ergibt, ist, wie macht denn die Logik das? Ne? Wo weiß denn die Logik, wo sie diese Features sucht? Wo kommen diese Features in der Logik her? Ist es so, dass sie da sozusagen auch etwas abbildet, dass diese Basisfeatures der Welt, also in meinem Beispiel, sagen wir so, beim Bernabeu-Stadion ist es so, dass ich so ein Foto eines Stadions habe und dass es in der Welt Gebäude gibt, die diesem Stadion sozusagen entsprechen, denen dieses Bild entsprechen kann. Das ist etwas, was ich heraussuchen muss, was ich feststellen muss. Dass es aber sowas überhaupt gibt, das ist vorweg garantiert. Und die Frage ist nun, wie komme ich zu der Erkenntnis davon, dass das vorweg garantiert ist? Welche Features der Welt leisten das? Und an dieser Stelle ist jetzt der Punkt, an dem man sagen könnte, ich habe ein Bild, ein sozusagen ein faktisches, einfaches Bild, und ich muss was darüber sagen, ob ich dieses Bild haben kann, ob dieses Bild überhaupt indem ich nämlich sage, ich habe ein Bild, habe ich schon was vorausgesetzt, was ich nicht voraussetzen dürfte. Ich habe Zeichen, ich habe Bleistiftstriche, ich habe irgendeine Form von grafischer oder sonstiger Konstellation. Ich weiß noch gar nicht von vornherein, ob das ein Bild ist, das ich haben kann. Weil wenn die Welt nämlich so ausschaut, dass es keine Stadien gibt, ich könnte mir sozusagen ein Bild von einem Gebäude vorstellen, das es überhaupt nicht geben kann, dann wäre das auch kein mögliches Bild und damit überhaupt kein Bild. Ich komme immer wieder jetzt auf dasselbe Thema natürlich, nämlich auf das Thema, wie macht das die Logik? Und wie macht das sozusagen das Bild insgesamt? Also wie geht das in der Entwicklung von einzelnen Abbildungen bis zur Logik? Und das ist nun der Punkt, an dem ich den Sprung gemacht habe, auch schon vor einiger Zeit, Sie darauf hinzuweisen, dass diese ganze Thematik für meinen Begriff zugespitzt ist und also aufgegriffen wird und gnadenlos zu Ende argumentiert wird in Traktat 555 und den folgenden, wo er nämlich zu der Fragestellung, es gibt kein a priori Bild, es gibt keinen a priori richtigen Gedanken, dazu sagt, wir müssen nun die Frage nach allen möglichen Formen der Elementarsätze a priori beantworten. Das ist die Aufgabe, die er sich als Philosoph stellt, weil die Logik a priori ist und weil die Logik diese Angaben geben muss. Die Logik muss sagen können, und zwar von vornherein, welche Bestandteile der Sprache sich dazu eignen, sinnvolle Aussagen zu machen. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass die Bestandteile der Sprache nicht von der Art sind, dass sie a priori ausgewiesen werden können als für diesen Zweck geeignete Bestandteile. Das ist das, auf was ich noch zu sprechen kommen werde. Und was ich jetzt noch sozusagen ergänzen möchte, durch den Hinweis auf das, was da im Manuskript 111 kommt, nämlich dieses Das kann nicht ad hoc gegeben werden. Also das Wichtigste an der Sprache kann nicht ad hoc gegeben werden. Und dann kommt quasi auf derselben Seite mit dem, es können die Bedingungen der Sinnhaftigkeit nicht ad hoc gegeben werden, kommt der Hinweis, die Behauptung, das hängt mit dem Problem von hier und jetzt zusammen. Das ist an der Stelle sehr, sehr wichtig, weil hier und jetzt ist natürlich ad hoc. Es gibt nichts, es gibt sozusagen nichts klassischer, es gibt kein klassischeres Beispiel für ad hoc als hier und jetzt. Der Punkt, an dem er das einführt, ist genau der Punkt, an dem er sagt, ich habe jetzt das Bild und das Bild, wenn es den Napoleon bezeichnet, bezeichnet den Napoleon nur deswegen, weil es an irgendeiner Stelle mit den Fühlern die Welt erfasst hat und dieses an irgendeiner Stelle ist das, von dem ich Ihnen jetzt lang und breit erklärt habe, dass das die Logik nicht abdecken kann. Nicht? Die Logik kann dieses, hier schafft es das Bild, hier schafft es das Bild, das darzustellen, das kann die Logik nicht a priori festlegen. Das habe ich lang und breit erklärt. Und gleichzeitig sagt er an dieser Stelle, damit das Bild das leisten kann, damit die Fühler zur Welt Kontakt aufnehmen, brauche ich das hier und jetzt. Und die Schwierigkeit, auf die ich im Tractatus hinweisen möchte, auf die ich dann auch noch zu sprechen komme, ist, dass er diese beiden Forderungen im Tractatus auch schon hat und aber draufkommt, dass er die im Tractatus nicht erfüllen kann. Im Tractatus-System ist das nicht zu erfüllen. Er kann nicht gleichzeitig, er kann das a priori und das a posteriori, um es mal in dieser Begrifflichkeit zu sagen, kann er nicht synthetisieren. Vorweg genommen, nur damit Sie wissen, worauf das hinausgeht, die Anwendung der Logik entscheidet darüber, welche Elementarsätze es gibt. Was in der Anwendung liegt, kann die Logik nicht vorausnehmen. Das heißt, hier haben wir die Einschränkung des a priori Anspruches. Die Logik ist etwas, was angewendet werden muss. Jetzt sind wir aber in dem, das muss ich doch jetzt hier einfügen, jetzt sind wir in diesem extrem krisenanfälligen und ideologieverdächtigen Bereich, in dem wir dasselbe, was wir über Bilder sagen, nämlich Bilder werden angewendet, das steht in 2.15.121, die Anwendung der Bilder, nämlich die das wirkliche Projizieren entscheidet, was für die Bilder Realität ist oder nicht.